Deutschlandfunk, Kultur heute.
Auch wenn künstliche Intelligenz noch ein relativ neues Phänomen ist, das Motiv der Mensch-Maschine ist es natürlich nicht. Schon in Goethes Faust II taucht mit dem Homunculus so eine Figur auf. Kulturhistorisch betrachtet werden die Aussichten darauf, wer wen beherrscht, allerdings immer düsterer. Was die Münchner Biennale und das Schauspielhaus Zürich dem hinzuzufügen haben, dazu gleich mehr. Ich bin Anja Reinhardt. Einen schönen guten Tag. Als vor 81 Jahren in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai der Zweite Weltkrieg mit der bedingungslosen Kapitulation Nazi-Deutschlands zu Ende ging, waren viele Deutsche erleichtert. Befreit fühlten sie sich aber eher nicht. Sie sahen sich als Opfer. Eine breite Auseinandersetzung mit dem Zivilisationsbruch begann erst rund 40 Jahre später durch die amerikanische TV-Serie Holocaust vor allem, aber auch durch Richard von Weizsäckers Rede am 8. Mai 1985, in der er von einem Tag der Befreiung sprach. Nach der Wiedervereinigung etablierte sich dann das, was wir heute Erinnerungskultur nennen. Und diese Erinnerungskultur ist heute umkämpfter als jemals zuvor. Nicht nur, weil Russland den heutigen 9. Mai geschichtspolitisch instrumentalisiert, sondern auch, weil die AfD die Erinnerungskultur massiv angreift, weil die deutsche Gesellschaft diverser ist und immer weniger Zeitzeugen berichten können. Ob der Begriff Erinnerungskultur überhaupt noch brauchbar ist, darüber habe ich mit Christina Morina gesprochen, Professorin an der Universität in Bielefeld. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehört das politische Gedächtnis und Erinnerungskulturen. Ich habe Christina Morina gefragt, ob sie auch eine Verwässerung des Begriffs der Erinnerungskultur feststellen würde.
Nein, so weit würde ich nicht gehen. Es ist ein etablierter Begriff in unserer politisch-kulturellen Diskussionskultur, im öffentlichen Nachdenken und Gespräch über die Bedeutung von Geschichte, insbesondere auch von Unrecht in unserer Gegenwart. Aber er ist natürlich auch vielschichtig aufgeladen mit Erwartungen und Weltanschauungen auch gefüllt und hat eine gewisse normative Kraft auch inzwischen entfaltet. Dass wir eine kritische Erinnerungskultur haben, gilt als eine Errungenschaft der liberalen Demokratie in der Bundesrepublik. Und das hat vielerlei Folgen, sicher auch Folgen, die man kritisieren kann.
Zum Beispiel?
Na, er ist sozusagen für die Analyse dessen, was man unter Erinnerungskultur versteht, gar nicht so hilfreich, weil er eben so vielfach aufgeladen ist. Ich glaube, wenn man sich mit dem Phänomen auseinandersetzt, was dahinter steht, wäre es sinnvoller, von einer spezifischen Tradition der gesellschaftlichen Vergegenwärtigung von historischem Unrecht zu sprechen, und zwar einer Vergegenwärtigung, die inzwischen eine ganz bestimmte institutionalisierte Fundierung hat, und zwar eine wissensbasierte, institutionalisierte Basierung und eine Gedenkkultur, ein ritualisiertes Umgehen, Adressieren auch von historischem Unrecht, eben insbesondere dem in der Zeit des Nationalsozialismus begangenen Unrecht. Eine Tradition, die da also entstanden ist, die man in ihrem Entstehen auch verstehen muss, glaube ich, um dann heute sich sinnvoll damit auseinanderzusetzen, wie diese Auseinandersetzungen der Gegenwart eigentlich so zu verstehen sind, warum sie auch so aufgehitzt sind und wie es weitergehen kann mit dieser gewachsenen Tradition der Vergegenwärtigung von Geschichte.
Jetzt ist ja ein zentraler Vorwurf an die Erinnerungskultur, dass sie zu ritualisiert ist. Und ich würde jetzt mal behaupten, das ist einer der Punkte, wo man vielleicht auch ansetzen könnte, da sich unsere Gesellschaft eben verändert hat, weil unsere Gesellschaft auch mehr migrantische Perspektiven tatsächlich einbeziehen müsste.
Ja, ich teile die Prämisse der Frage nicht. Ich teile auch diese Kritik in ihrer sozusagen Pauschalität nicht. Ich glaube, dass es viele gute Gründe dafür gibt, dass es zum Beispiel bestimmte Gedenktage gibt, dass wir an dieses besondere Verbrechen erinnern und an die besondere Grausamkeit des Nationalsozialismus als Teil unserer eigenen Geschichte. Das muss aber das andere gar nicht ausschließen. Und Ritual hat natürlich sozusagen ist eine politische Ebene, das ist eine politische Funktion, da ist auch sehr viel symbolische Kraft drin und damit eben auch Integrationskraft und auch Irritationskraft, wenn so ein Ritual auf einer politischen Ebene sich auf einen Schwerpunkt fokussiert. Ich glaube aber nicht, dass sich das gegenseitig ausschließt, dass nicht zwangsläufig auch migrantische Perspektiven heißt, dass man sich dafür nicht mehr schwerpunktmäßig interessiert, sondern dass man die Geschichte des nationalsozialistischen Rassismus und Antisemitismus selbstverständlich in die breitere Geschichte von Diskriminierung, Differenz, Konstruktion, Rassismus und Gewalt in der der Moderne stellen muss und damit auch andere sogenannte Massenverbrechen automatisch mit in den Blick kommt. Das ist aber schon für die Wissenschaft und die Gedenklandschaft eine Riesenherausforderung, für die politische und schulische Bildung eine Riesenherausforderung, dass sich das dann im politischen Raum, wo es ja um Reduktionen geht, wo auch wenig Zeit oft ist, wo die Ressourcen begrenzt sind, noch mal ein Stückchen herausfordernder ist, das dann alles unter, nicht unter einen Hut irgendwie zusammenzufassen, aber doch miteinander in Verbindung zu bringen, ohne zentrale Gewichtungen, die ich für wichtig halte, zu verschieben oder in Frage zu stellen, ist, glaube ich, auch nachvollziehbar. Und es ist eben ein Prozess, der umstritten ist, der durchgehalten werden muss und den man auch nicht, glaube ich, nur aus der Defensive herausführen sollte.
Aber auf der anderen Seite sehen wir ja, dass immer mehr Geld für die Erinnerungskultur ausgegeben wird. Gleichzeitig haben wir einen sehr stark angestiegenen Antisemitismus, vor allen Dingen nach dem 7. Oktober 2023. Und die AfD, eine Partei, die von, Sie kennen das, ich möchte das eigentlich nicht nochmal zitieren, aber von sowas wie Schuldkult spricht, vom Vogelschiss und so weiter, bekommt immer mehr Zulauf. Also da klafft ja doch was auseinander.
Ja, das sind zwei Entwicklungen, die schwer auszuhalten sind, wenn man sie sozusagen gemeinsam betrachtet, die aber auch vielleicht nicht ganz so irritierend sind, wenn man sich vergegenwärtigt, dass eben die Vergegenwärtigung von Geschichte, von historischen Fakten, von historischem Unrecht nicht automatisch bedeutet, dass man einer gegenwärtigen Gesellschaft keinen Rassismus und keinen Antisemitismus und keine Gewaltbereitschaft mehr hat. Also da haben wir, glaube ich, jahrzehntelang hoffnungsvoll auch unter einer Prämisse gearbeitet, unter der Annahme, dass sehr viel Erinnern sehr viel gute Menschen und eine gute Gesellschaft hervorbringt, und zwar automatisch. Ich glaube, dass das in the long run tatsächlich so ist, dass es sehr essentiell ist, dass wir uns kritisch mit Unrecht in der Vergangenheit auseinandersetzen. Das macht eine Gegenwartsgesellschaft, glaube ich, besser, liberaler, menschlicher. Aber die Mechanismen, die es dafür braucht und die wirklichen Bildungsinhalte, die dafür nötig sind, um die Gesellschaft der Gegenwart demokratisch zu halten, liberal zu halten, ihre Menschlichkeit zu stärken, das kann sich nicht allein in Gedenkstätten abspielen oder in Schulen oder in Museen, sondern da gehört ein viel breiterer auch Begriff der staatsbürgerlichen oder republikanischen Erziehung dazu. Und deshalb finde ich dann auch diese Trennung in die vermeintlich Einheimischen und die vermeintlich Migrantischen, die man jeweils mit unterschiedlichen Inhalten ansprechen sollte. Ich finde, wir sind alle Teil dieses Gemeinwesens. Wir sind in diesem Sinne auch politisch verantwortlich für das, was in Geschichte und Gegenwart in Deutschland passiert ist und passiert. Und vor dem Hintergrund ist es, glaube ich, auch breiter zu denken, sodass also man kann die Schuld nicht bei den vermeintlich überfinanzierten Gedenkstätten abladen, die ja auch erst seit wenigen Jahrzehnten so intensiv unterstützt werden. Man darf nicht vergessen, dass die allermeisten Gedenkstätten in Deutschland aus einem sehr schwierigen, langwierigen Engagement der Zivilgesellschaft, oft auch von Überlebenden selbst, gegen den Widerstand der sogenannten Mehrheitsgesellschaft aufgebaut worden sind. Man sollte dann das Kind nicht mit dem Bade ausschütten mit dieser Kritik, da ist doch so viel Geld und es bringt nichts. Das würde ich so gar nicht sagen.
Apropos mündiger Staatsbürger, dazu gehört ja auch vielleicht eine Bildungspolitik, die letztlich auch die historische Informiertheit etwas mehr unterstützt. Wenn man sich aber die Realität anschaut, dann sieht man, dass der Geschichtsunterricht immer mehr zusammengestrichen wird an Schulen und gleichzeitig fragwürdige digitale Angebote frei verfügbar sind.
Ja, da kann man sicher viel kritisieren und auch viel Problematisches finden. Und nicht jedes digitale Tool ist automatisch auch eine Bereicherung und irgendwie sinnvoll, sondern das muss natürlich alles gut durchdacht sein. Aber ich würde auch da, wir beklagen ja auch seit Jahrzehnten immer wieder auch im Kontext von Historikerkongressen und so, dass der Geschichtsunterricht zusammengestrichen wird. Die Geschichte nimmt ja zu sozusagen. Sie haben es genannt, es sind jetzt 81 Jahre seit Kriegsende. Und die Geschichte zum Beispiel des Vereinigten Deutschlands, das ist inzwischen über 35 Jahre lang auch, und die sollen natürlich Schülerinnen und Schülern auch mitvermittelt werden. Also da sind riesen inhaltliche und fachliche und didaktische Herausforderungen, die zu meistern sind, die am Ende, glaube ich, aber trotzdem garantieren können, dass das, was wir als wichtig gewichten und als zentral gewichten, nämlich dass der Nationalsozialismus von deutschem Boden im deutschen Namen eine einzigartige Verbrechenslandschaft sozusagen kreiert hat und ein historisches Menschheitsverbrechen Verbrechen zu verantworten, an vielen Gruppen, nicht nur an den Jüdinnen und Juden. Das ist, glaube ich, etwas, was man trotz aller Zeit und Digitalisierung, Modernisierung sowas bewahren kann. Aber dass es da einen Weg braucht und dass das keine leichte Herausforderung ist, glaube ich, ist auch klar. Und es gibt so viel guten Willen, dass ich da auch, glaube ich, nicht nur mit so einem skeptischen Blick drauf schauen würde, sondern es gibt eine wirklich gewachsene Tradition der Auseinandersetzung mit dieser Geschichte. Und da haben wir es wieder. Das ist sozusagen dann landläufig die gute Erinnerungskultur, die wir durchaus bewahren wollten.
Geben Sie uns doch noch zum Schluss, Frau Morina, ein Beispiel, wie eine gute Erinnerungskultur, die auch eben zeitgemäß ist und vielleicht weniger statisch, also auch ansprechend für die Bürgerinnen und Bürger aussehen könnte.
Also wir haben einige Stichworte schon genannt. Ich glaube, es ist sehr wichtig, die Geschichte an sich, historisches Wissen, die Zukünfte in der Vergangenheit sozusagen zu vergegenwärtigen, also daran zu erinnern und zu vermitteln, dass auch vergangene Geschichte mal offen war und so auch einen Bezug zu gegenwärtigen Herausforderungen herzustellen, der nicht ganz so kurzatmig und so kurzschlüssig ist, dass wir müssen aus der Geschichte das und das lernen, eins zu eins für das, was heute ist, sondern historisches Bewusstsein bedeutet ja auch ein Konstellationsbewusstsein, ein Bewusstsein dafür, wie Dinge zusammenhängen, vor allem für mich zentral die richtigen Fragen zu stellen, auch an die Gegenwart und an die Zukunft. Da gibt es eine Vielzahl von tollen Angeboten, auch in neuen Dauerausstellungen, die entstehen oder entstanden sind im Haus der Geschichte Bonn, wo ja vorgeführt wird, dass wir dann in diesem Sinne auch ein heute zeitgemäßes, was bedeutet, dass es den heutigen Gemengelagen sozusagen angemessen aufgearbeitet ist, das Thema Geschichte und Gegenwart. Da würde ich sagen, gibt es an vielen Stellen eigentlich auch Grund, zuversichtlich zu sein. Da ist man durchaus auf dem richtigen Weg.
Sagt die Historikerin Christina Morina über die Zukunft der Erinnerungskultur. Die Frage nach den digitalen Möglichkeiten, nach der KI, wird auch in der Geschichtswissenschaft immer wichtiger, zumal die Unterscheidung zwischen Fake und Tatsache zunehmend schwieriger wird. Selbst aus dem Silicon Valley kommen vermehrt Stimmen, die davor warnen, dass KI die Kontrolle schon übernommen habe. Wie so eine Welt dann aussehen könnte, damit beschäftigt sich auch die Münchner Biennale für Neues Musiktheater, vor knapp 40 Jahren gegründet und seit 2023 mit Katrin Beck und Manuela Kehrer unter neuer Leitung. Gestern wurde das Festival mit der Produktion Codeborn eröffnet. Codeborn im Sinne von generiert von einem Computer. Im Programm heißt es, der Mensch wird in Codeborn zur Versuchsanordnung einer künstlichen Intelligenz. Ich habe unseren Musikkritiker Jörn Florian Fuchs gefragt, was denn da auf der Bühne der Münchner Muffathalle erzählt wird.
Ja, und in dem Statement, das es auf der Internetseite gibt, da steht auch noch, dass es da um Faszination wie Verunsicherung geht, die hervorgerufen wird. Und das Ganze entzieht sich einer Erklärung. Das steht paradigmatisch, finde ich, auch für diesen Abend. Also wir haben eine Geschichte wirklich nur in Bruchstücken und in Ansätzen, die ich jetzt nachvollziehen konnte. Es ist im Wesentlichen ein Mann auf einer sich ständig drehenden Bühne und es gibt eine Stimme mal von einer Frau, die anwesend ist, mal aus dem Off, noch ein paar andere Wesen kommen hinzu in roten Lack- und Ledermonturen. Das sind überwiegend die Musikerinnen und Musiker des Abends, die an den Seiten positioniert sind. Es sind Bruchstücke, die man irgendwie mitbekommt, dass es um ein autoritäres System geht, dass es um jemand geht, der damit konfrontiert ist. Aber das ist in keinem Moment irgendwie ausgespielt, jetzt in Anführungszeichen. Florentine Klepper und Deva Schubert, die das inszeniert haben, die haben einen fast naturalistischen kleinen Raum geschaffen und den sehen wir eben von allen Seiten und viel mehr ist sozusagen Handgreifliches an dem Abend nicht geboten.
Welche Rolle spielt denn die Musik? Also was erzählt die Musik der Komponistin Sarah Ali, was vielleicht Wort und Bühnenbild nicht erzählen können?
Ja, sie arbeitet sehr viel mit elektronischer Musik und interessiert sich eben für künstliche Intelligenz. Also thematisch ist diese Musik da ganz nah dran. Es ist überwiegend so eher ein Techno-Elektro-Pop-Soundtrack, der hier geboten wird, der auch durchaus toll umgesetzt wird. Hans-Jörg Sofka, er dirigiert diesen Abend. Wir hören mal kurz hinein. Das merken wir, geht schon ziemlich an die Hörnerven. eigentlich könnte man sich das sehr gut vorstellen als eine Installation mit Videoprojektion. Da bewegt man sich frei, da kriegt man vielleicht auch ein alkoholisches Getränk noch dazu und dann wäre das in dem Rahmen eigentlich ganz passend. Ich will jetzt den Protagonistinnen und Protagonisten gar nicht so unrecht tun. Es wurde auch toll gesungen. Ich nenne nur mal Lucy Altus als Sopranistin und Julian Horbatuk, der diesen Guy dort spielt und singt, der sich am Ende mit Pizzakartons dann eindeckt und offenbar sein Gedächtnis verliert, weil er einen endlosen Song hat über ein amerikanisches Erfrischungsgetränk, das also minutenlang zelebriert wird. Warum genau und was da weiter noch passiert, wie gesagt, kann ich nicht sagen, aber wenn man mal alle Kriterien an Erzählung, Handlung etc., auch an Dramaturgie beiseite lässt, kann man sich natürlich auf diese gute Stunde, auf so einen Trip einlassen, aber die Neuerfindung irgendwie eines Musiktheaters oder irgendetwas, was man nachvollziehen kann, wie gesagt, haben wir hier nicht erlebt.
Aber bleibt am Ende so etwas wie ein Eindruck davon, ob jetzt eine Utopie oder eine Dystopie erzählt wird? Das Thema der Mensch-Maschine, der Auseinandersetzung mit künstlicher Intelligenz, es geht ja auch um Quantenmechanik, hinterlässt ja eigentlich in der Kulturgeschichte, so wenn man sich das jetzt mal anguckt über die letzten Jahrzehnte, immer eher einen negativen Beigeschmack.
Ich würde sagen, dass es eher ein bisschen negativ ist, weil die schöne Schlussnummer eben dieses Menschen, der sich in diesen Pizzakartons dann irgendwie versteckt oder die als Schlafstätte nimmt, wenn da dann nur bleibt, dass ich eben eine Limonade besinge als große Utopie, dann ist es, würde ich sagen, eher eine gebrochene Utopie. Also ich finde schon, dass das Dystopische vorherrscht, wobei es eine große Spielfreude bei den Leuten gibt. Also man kann auf diese Ebene natürlich springen und sagen, die haben schon alle Spaß bei der Sache, habe ich den Eindruck und machen da gerne mit auf der Bühne. Vielleicht ist es auch ein Work in Progress und die zweite, dritte, vierte Überarbeitung in der Zukunft buchstäblich, die bringt uns der Sache dann ganz näher, auch was diese Entscheidung betrifft, hopp oder top, was KI angeht.
Jörn Florian Fuchs über die Eröffnung der Münchner Biennale mit dem Musiktheaterabend Codeborn. Um Quantenmechanik ging es gestern auch am Theater Zürich. Der spanische Regisseur Calixto Bieto hat dort den 2023 veröffentlichten Roman Maniac des chilenischen Autors Benjamin Labatut für die Bühne adaptiert. Es geht um den Weg von der Spieltheorie zur Atombombe und von der Atombombe zur künstlichen Intelligenz, erzählt anhand der Biografien bedeutender Physiker. Und auch hier geht es um die Frage, ob die Maschine schon die Kontrolle übernommen hat. Christian Gampert hat sich das angesehen, was Calixto Bieto daraus für das Schauspielhaus Zürich gemacht hat.
Die tragische Geschichte des österreichischen Physikers Paul Ehrenfest wird in Zürich in ein paar Minuten abgehandelt. Ehrenfest war lebenslang von Selbstzweifeln und Depressionen gepeinigt und sah die Dämonen, die Quantentheorie entfesseln würde. Im September 1933 erschoss er in einem Heim für behinderte Kinder sich selbst und seinen am Down-Syndrom leidenden Sohn, auch um diesen der Euthanasie durch die Nazis zu entziehen. In Zürich erzählt das der Schauspieler Markus Scheumann in einem manierierten Singsang im Halbdunkel. Dann legt er sich wie ein Kafka-Käfer auf den Boden und bleibt dort als verkrampftes Insekt, während andere Geniusse die Entwicklung von Atom- und Spieltheorie immer weiter treiben. Das Ehrenfestkapitel ist das weitaus beste in Benjamin Labatuts Maniac-Roman, weil es ansatzweise eine Psychologie hat, aber auch die geht in Zürich flöten. Der ganze Rest ist raunende Wissenschaftskolportage unter dem Label Genie und Wahnsinn. Lauter hochbegabte, aber psychisch labile Freaks forschen herum unter dem Motto: Der Fortschritt wird uns umbringen, ist aber nicht aufzuhalten.
Was uns dazu brachte, diese Waffen zu entwickeln, das war nicht das Streben nach Macht und Reichtum, es war der schiere Nervenkitzel der damit verbundenen Wissenschaft.
Wie hätten wir dem widerstehen können? Diese Extremtemperaturen und Druckverhältnisse bei einer nuklearen Kettenreaktion, die hochkomplexe Physik, die kolossale Freisetzung von Energie.
Energie wird auf der Bühne eher nicht freigesetzt. Die Aufführung beschränkt sich auf das ergriffene, bisweilen hysterische Vortragen von immer neuen Wissenschaftsfortschritten in düsterer Umgebung. Zylindrische Röhrenelemente senken sich herab, Schreibtische drehen sich bedeutungsvoll um die Schreibtischtäter, Wissenschaftler liegen auf der Chaise Longue oder im Krankenbett. Zentrale Gestalt der Inszenierung ist der Physiker John von Neumann, von seiner Mutti ausgiebig als Genie gepriesen. Matthias Neukirch spielt ihn völlig teilnahmslos. Sein Freund und Kollege Wigner, Simon Kirsch, ist ihm so untertan, dass er in Zürich als sein Synchronsprecher auftritt. Neumann kam als Quanten- und Spieltheoretiker zum Manhattan Project, das in den USA während des Zweiten Weltkriegs die Atom- und später die Wasserstoffbombe entwickelte. Seine Tochter kann es nicht verstehen, dass der krebskranke Vater mit dem eigenen Ableben mehr beschäftigt ist als mit dem möglichen Tod von Millionen Menschen durch die Bombe. Das ist einer der vielen Moralmonologe des Abends. Und Neumanns Frau ist an der Programmierung früher Computer beteiligt. 30 Meter langer, stockwerkhoher Universalrechner, die 20 Stunden menschlicher Arbeit in 30 Sekunden erledigen. Die davon ausgehende Faszination kann man verstehen.
Das Besondere am ENIAC war, dass man tatsächlich beobachten konnte, wie die Berechnungen verliefen. Man konnte reingehen und zusehen, wie die Bits rasten.
Genannt wird diese Maschine Mathematical Analyzer, Numerical Integrator and Computer, abgekürzt Maniac. Ein Maniac, ein Verrückter, war früher auch Calixto Bieto, berüchtigt als Blut- und Sperma-Regisseur, jetzt aber mehr der Theorie zugetan. Seine unendlich brave, desinteressierte, lustlose Volkshochschul-Inszenierung des Labatut-Romans verleppert im Monolog eines Go-Spielers, der gegen eine künstliche Intelligenz verlor. Go ist ein komplexes chinesisches Strategiespiel und die KI arbeitet auch mit Erkenntnissen John von Neumanns. Man kann biologische und kognitive Prozesse digital nachbauen, aber kaum zu Theater machen. Die Aufführung ist ein pottlangweiliges Gruselkabinett wissenschaftshistorischer Zombies und zeigt, dass man in Zürich mit aller Gewalt in die zweite Liga absteigen möchte oder noch viel tiefer. Das Schauspielhaus Zürich hat viel Geld und zu wenig Ideen und keine künstlerische Führung.
Maniac von Benjamin Labatut am Schauspiel Zürich, inszeniert von Calixto Bieto. Und jetzt geht es weit zurück in vordigitale Zeiten zu Hildegard von Bingen, ihrer Musik- und Pflanzenkunde und auch ihrer Mystik. Bei der Kunstbiennale in Venedig, die seit heute für Besucher geöffnet ist, sind gleich zwei Orte dem Wirken der Benediktinernonne gewidmet. Bespielt werden sie vom Vatikan, der seit einigen Jahren sowohl bei der Architektur als auch bei der Kunstausgabe der Biennale dabei ist. Chefkurator ist der Schweizer Hans-Ulrich Obrist, einer der besten Kenner der Gegenwartskunst. Und wie das mit Hildegard von Bingen zusammengeht, das hat sich Susanne Burkhardt angeschaut.
Wenn alle immer nur von der Hildegard reden, dann muss es sich um einen Popstar handeln, um eine Person, der sich alle verbunden fühlen, sowas wie eine Freundin. Für Kurator Hans-Ulrich Obrist ist klar,
Hildegard ist ein Magnet.
Ein Magnet, der schon seit dem Mittelalter, also seit über 800 Jahren, Künstlerinnen und Musiker anzieht und beeinflusst. Seit 10 Jahren schon will der Kurator die universalgelehrte Benediktinerin Hildegard von Bingen in einer Ausstellung würdigen, passend zur Naturkundigen, am besten in einem Garten.
Und dann ist diese unglaubliche Sache passiert, dass eben der Kardinal Tolentino de Mendoza, der Leiter Kultur im Vatikan, der hatte gesagt, es gibt in Venedig diesen Garten. Und dann kannten wir diesen Garten aus der Literatur, weil nämlich der Cees Notenboom hat ja ein sehr schönes Buch geschrieben über Venedig und er beschreibt, wenn man von draußen reinkommt, man sieht diese Kirche und dann auf einmal an dem unerwartetsten Ort, es ist der Bahnhof, es ist laut, es ist lärmig, es kommen hier alle Touristen an, gibt es eine Türe und hinter dieser Türe öffnet sich dieser magische Garten. So ist das entstanden.
Etwa Fußballfeld groß ist dieser magische Garten, liebevoll gestaltet und gepflegt. Hier wandeln wir Besucher mit Kopfhörern ausgestattet über Kieswege zwischen Zitronenverbenen, Kapernpflanzen und Rosmarin unter Weinlaub, versunken in die Klangwelten von berühmten Musikerinnen der Popwelt. Zu hören Werke von Terry Riley, Brian Eno oder Patti Smith. Sie alle haben, inspiriert von Hildegard von Bingens Liedern, Arbeiten für diesen Garten geschaffen. Auf dem Bügel unserer Kopfhörer sitzt ein handflächengroßer Empfänger. Wegen des Regens abgedeckt mit einer Plastikhaube. Und so sehen wir Wandelnden alle ein bisschen aus wie Avatare. Mit verklärtem Lächeln schlendern wir aneinander vorbei.
But we certainly wanted to create people to understand their real surrounding, but also to sometimes confuse.
Versunken sein, das sollen die Besucher, so Simon Merli vom Soundball Collective.
Blur the boundaries between.
Aber gleichzeitig eben nicht abgeschottet von der Umgebung.
Sometimes you question whether they're real, they're inside the headphones.
Die Bienen, Vögel und auch das Wasser plätschern, sie können real oder auch komponiert sein. Das Donnern, das stammt eindeutig vom heranziehenden Gewitter und auch der Sound des Rasenmäherroboters kommt nicht aus dem Kopf voran.
We've used technology to observe the garden.
Das Soundwall Collective hat Daten gesammelt dazu, wie Pflanzen wachsen und aufgebaut sind und verwandeln diese in Sound. Am zweiten Standort des Vatikan-Pavillons, einer alten Kirche in der Nähe der Giardini, ist die letzte Arbeit des kürzlich verstorbenen Autors Alexander Kluge zu sehen. Eine unvollendete Auseinandersetzung mit Hildegard von Bingen.
Er hat die letzten Monate seines Lebens hier 12 Filme für uns gemacht.
Dazu viele Texte, eine Bibliothek, ein intellektueller Ort. Im mythischen Garten dagegen darf einfach entspannt werden, ganz nach Kluges Motto für diesen Pavillon. Das Ohr ist das Auge der Seele. Zu einem Soundtrack, der uns nach all den Bildern und Menschenmassen die Augen entlastet und zu uns zurückführt.
It's much like love. It's difficult to explain, but very easy to feel.
Ein bisschen, so Kurator Ben Vickers, ist es hier wie mit der Liebe. Schwer zu erklären, aber leicht zu spüren. Und damit hat er absolut recht.
Susanne Burkhardt über den Beitrag des Vatikan bei der Kunstbiennale in Venedig, der sich einer Frau widmet, Hildegard von Bingen. In den Kulturmeldungen schaut Hanna Rau noch einmal auf eine besondere Form der Erinnerungskultur.
Wie beschwingt die aussehen kann, haben gestern Abend mehrere hundert Menschen beim sogenannten Liberation Dance gezeigt. Unter anderem in Berlin, Bremen und Köln haben sie swingtanzend an das Kriegsende vor 81 Jahren gedacht. Mit der Tanzaktion möchte die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft ein Zeichen der Menschlichkeit setzen, so Initiatorin Katrin Korwak gegenüber dem RBB.
Das Projekt setzt sich damit auseinander, dass Swingtänzerinnen und Jazzmusikerinnen verfolgt worden sind von den Nationalsozialisten, erinnert an diese und will eben über diese Auseinandersetzung mit der Musik, mit dem Tanz darauf hinweisen, dass wir an diese Menschen erinnern und ihr Andenken ehren und vor allen Dingen auch mitnehmen, was sie uns hinterlassen haben, nämlich sich einzusetzen für die Freiheit von Kunst, für die Freiheit von Meinung.
Katrin Korwak über die Aktion Liberation Dance. Der Sieg über Nazi-Deutschland wird in Russland traditionell am 9. Mai gefeiert, so auch heute. In seiner Rede bei der Militärparade verglich Kreml-Chef Wladimir Putin den Kampf der russischen Armee gegen die Ukraine mit dem Krieg gegen Hitler-Deutschland. Putin gab sich gewiss, dass die russische Armee auch diesen Krieg gewinnen werde, doch für den Philosophen Gunter Gebauer bröckelte das Triumphgebaren des Kreml-Chefs merklich.
Im Augenblick ist es ja so, dass Putin bestimmte Dinge nicht machen kann, die er sehr gerne macht. Also zum Beispiel seinen schweren Panzer auffahren lassen auf den Roten Platz und die Langstreckenraketen vorzeigen. Das macht ja immer einen mächtigen Eindruck und sieht nach einer gewaltigen Machtdemonstration aus. Und genau das fällt aus dieses Mal. Und da fragt man sich, warum? Hat er Angst? Hat er Befürchtung? Heißt ja eigentlich ein Prestigeverlust für Putin.
Die abgespeckte Militärparade deutete Gunter Gebauer im Programm von Deutschlandfunk Kultur als Spiegelbild der Lage des Krieges, in dem sich das Blatt gerade zu wenden scheine. Bisher gab es in Bayern 5 Staatstheater, 3 davon in München. Ab sofort reiht sich das Theater Regensburg in die Liste der Staatstheater ein. Dadurch bekommt das Haus zusätzliche Fördermittel durch den Freistaat, weswegen Ministerpräsident Markus Söder auch davon spricht, dass Bayern in schwierigen Zeiten zur Kultur steht. Wer an Kultur spare, der spare an Demokratie, so Söder.
Das waren die Kulturmeldungen mit Hanna Rau. Mehr zur stark abgespeckten Parade zum Tag des Sieges in Moskau unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen gleich in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.